Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Reflexe, Noemi Gradwohl am Mikrofon. Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Warum ist eigentlich klar, dass wir nicht nackt einkaufen gehen, sondern in Kleidern? Warum braucht es Politiker? Und in der Schule bekommen wir Noten. Was macht das für einen Sinn? Mit diesen und weiteren Fragen hat sich mein Gesprächsgast beschäftigt, Nikolaus Nützel. Er ist Sachbuchautor und freier Journalist in München. Als Journalist ist er vor allem tätig in den Bereichen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ihr schafft mich, wie andere dein Leben bestimmen. Über Normen hat er ein Buch geschrieben, ein Jugendsachbuch, in dem er Antworten auf genau solche Fragen geben will und auf eine Reihe anderer Fragen auch. Nikolaus Nützel, beginnen wir doch gleich bei den Kleidern. Warum gehen wir nicht nackt einkaufen?
Es gibt Gegenden, wo man nackt einkaufen kann. Also fast nackt zumindest. Komische Antwort vielleicht zuerst, aber ich fahre mit meiner Mutter oder früher mit meiner Mutter jetzt alleine schon seit Jahrzehnten in FKK-Freizeitanlagen. Vor allem eine, wo meine Mutter ein Haus hat in Korsika, also Nudisten. Und da gibt es zum Beispiel in diesem einen Nudistencamp in Korsika ist das, auch einen Lebensmittelladen. Und das war früher tatsächlich so, dass die Leute da splitterfasernackt einkaufen gegangen sind, weil die sind den ganzen Tag da nackt rumgelaufen. Das wirkt immer ein bisschen skurril, wenn man das erzählt, wie du bist da den ganzen Tag nackt.
Deswegen habe ich ja auch gelacht, weil es eben ein bisschen komisch ist. Es ist vielleicht unter Nudisten üblich, aber ja, nicht ja, bei uns, wenn, jetzt in einer Großstadt.
Ja, aber wenn die Nudisten unter sich sind, dann können die das ja zur Regel machen, ne? Und so haben die das da auch gemacht. Inzwischen hängt man sich da in diesem Camp tatsächlich auch ein bisschen was um. Und das ist dort eben die Vereinbarung, kann man sagen. So ganz genau benennen, wo es anfängt und aufhört mit dem zu wenig bekleidet sein, ist ja ganz schwierig. Aber so ganz unbewusst haben wir da alle eine Grenze. Wir wüssten, nee, im BH geht's schon mal nicht. Und auch, naja, so im Bikini auch nicht. Wenn man mal ins Gesetzbuch schaut, warum ist es eigentlich verboten, ist es genau der Grund. Es gibt Gesetze in Deutschland, Erregung öffentlichen Ärgernisses. In der Schweiz wird es was Analoges geben. Das heißt, wir haben eine gesellschaftliche Vereinbarung, wonach es Ärgernis erregt, wenn man sich sehr leicht bekleidet oder gar nackt in den Supermarkt begibt. Und deswegen macht man es eben nicht, weil es verboten ist. Aber ich denke, die allermeisten Leute hätten auch ein großes Schamgefühl, das sie über die Jahre und Jahrzehnte hinweg entwickelt haben. Ist total peinlich. Also das haben wir eben drinnen im Kopf. Internalisiert, wie es heißt, ne?
Sie haben jetzt schon einige Stichworte genannt. Es gibt Verabredungen, die uns eben dann zu solchen Normen führen. Schamgefühl kann ein weiterer Faktor sein und so weiter. Während es noch relativ einfach ist zu erklären, warum wir in Kleidung aus dem Haus gehen, wird es schon schwieriger bei so komplexen Vorgängen wie, warum braucht es Politiker oder Könige? Das haben Sie, Nikolaus Nützel, in Ihrem Buch sehr einfach erklärt. Das ist ja wirklich eine Kunst, schwierige Zusammenhänge einfach zu erklären. Dazu gebrauchen Sie ein Beispiel mit dem babylonischen König Hammurabi. Darf ich Sie bitten, die Stelle mal vorzulesen, wo Sie beschreiben, warum es Herrschende gibt?
Wie kam es eigentlich, dass Hammurabi als Herrscher galt? Warum haben seine Untertanen nicht einfach gesagt, wir möchten überhaupt nicht beherrscht werden? Schon vor rund 400 Jahren hat der Brite Thomas Hobbes dazu Gedanken entwickelt, die in folgende Richtung gehen. Vor langer, langer Zeit, bevor es Gesetze wie die von Hammurabi gab, haben sich die Menschen ständig gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Es herrschte ein Krieg aller gegen alle. Doch irgendwann waren die Menschen das Schädel-Einschlagen leid. Also haben sie sich zusammengesetzt und untereinander einen Vertrag geschlossen. In diesem Gesellschaftsvertrag legten sie fest, dass das Schädel-Einschlagen ab sofort vorbei sein sollte. Und sie einigten sich darauf, dass jemand den Auftrag bekommt, auch durchzusetzen, was dieser Gesellschaftsvertrag vorsieht. Ein König wie Hammurabi zum Beispiel. Diese Vertragstheorie, die Thomas Hobbes als einer der ersten formuliert hat, erklärt also, warum es Staaten gibt, und sie erklärt, warum es Herrschaft gibt. Warum die einen das Recht haben sollen, über andere zu bestimmen. Die Antwort, weil das gut sei für die Beherrschten. Für die Herrschenden sowieso. Stellt sich die Frage, wie man bestimmt, wer herrschen soll.
In dieser Passage, die Sie gelesen haben, kommt schon Gesellschaftsvertrag vor, Herrschaft wird erklärt, Vertragstheorie. Es kommen Experten vor wie Thomas Hobbes und dieser babylonische König Hammurabi eben. Also viele Namen, die sie aber ganz einfach erklären. Man macht mal einen Vertrag, sagt, ja, jetzt schlagen wir uns nicht mehr die Köpfe ein. Irgendjemand muss das ja kontrollieren. Warum sollen Jugendliche solche Normen begreifen?
Also ich denke, dass junge Leute ja noch nach wie vor ein bisschen neugierig sind. Zumindest ein großer Teil von ihnen. Die werden sich ja in einem gewissen Alter zum ersten Mal richtig bewusst darüber, dass sie etwas machen, was sie sich vielleicht gar nicht selber ausgedacht haben. Also ich glaube, ein Dreijähriger, der macht sich keine großen Gedanken drüber, wenn Mama ihm sagt, gib irgendwie deinem Spielkameraden die Schaufel zurück. Aber ab einem gewissen Alter merke ich, ich mache hier was und frage mich, warum eigentlich? Und dann bin ich ja ganz schnell eben bei einer letztlich soziologischen Fragestellung als junger Mensch, dass ich frage, woher kommt diese Regel, der ich folge? Ist das mein eigener Entschluss? Sind das Regeln, die sich andere ausgedacht haben? Denke ich mir vielleicht gleichzeitig mit den anderen die Regeln aus? Wir haben ja vorhin übers bekleidet rausgehen gesprochen. Das ist ja etwas, was dadurch entsteht, dass alle es natürlich machen, auch wie ich mich anziehe. Welche Kleidung ich jetzt im Winter trage. Die Leute laufen ja nicht irgendwie in komischen rot, grün, gelb, blau gestreiften Sachen rum, sondern in München zumindest die allermeisten recht dunkel gekleidet, vielleicht mal eine bunte Mütze. Und ich war zum Beispiel neulich in Bremen, ist ein bisschen von der Sozialstruktur her anders als München, kommt man aus dem Bahnhof raus, stehen Punks herum. Fand ich wieder mal hochinteressant. Man geht also dahin, sieht diese jungen Leute und die stehen da haarklein genauso rum, wie die vor 20, 30 Jahren auch schon ausgesehen haben. Also sie sagen, da gibt's eine ekelhafte, spießige Kleidernorm, gegen die will ich verstoßen. Und was machen sie? Sie machen ihre eigene Norm, dass man Nieten an den schwarzen Lederklamotten dran haben muss und so weiter und so fort. Aber mit ihnen mal drüber zu reden, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Und fällt euch auf, ihr macht wieder eure eigene Regel? Wo kommt sie denn her? Ich glaube, dass junge Leute das durchaus spannend finden können, sich mal auf solche Gedanken einzulassen.
Sie haben es gesagt, Sie würden dahin gehen, diesen Post-Punks, muss man fast sagen. Das ist ja auch eine Art Uniform, wenn das seit 20 Jahren gemacht ist, wenn es sogar die zerrissenen Jeans seit Jahrzehnten in den Läden zu kaufen gibt. Eben, Sie haben gesagt, gehe ich da mal hin und rede mit Ihnen drüber. Vielleicht finden Sie das interessant. Wie erklärt man Jugendlichen Normen? Macht man das anders, als wenn man etwas Erwachsenen erklärt?
Ich denke schon, weil man muss ja immer überlegen, wenn man jetzt so Sachbücher schreibt, auf was für ein Vorwissen kann ich zurückgreifen. Ich versuche mich reinzudenken, was könnten die wissen. Wir reden natürlich meistens von Kindern aus dem Bildungsbürgertum. Da kann man schon ein paar Sachen voraussetzen. Und was können sie vorher nicht wissen? Ich glaube, vom Intellekt her, vom IQ her ist natürlich ein 14- oder 15-Jähriger einem 40- oder 50-Jährigen nicht unterlegen, aber vom Weltwissen her natürlich. Der hat vielleicht Thomas Hobbes mal in der Schule gehört vorhin, aber damit kann er eigentlich noch nichts anfangen. Also das ist, glaube ich, der Trick. Und da habe ich den Vorteil, dass meine eigenen Kinder mit 10 und 13 Jahren mir das immer ganz gut spiegeln auch. Und ich gehe eben auch öfter mal in Schulklassen hinein und finde es schon recht befruchtend, von denen zu hören, was sie wissen und was sie nicht wissen und was sie interessiert und was sie nicht interessiert.
Sie erklären viele komplexe Zusammenhänge. Es geht nicht nur darum, warum ziehe ich dieses an oder jenes nicht. Es geht auch um Staaten. Es geht, wie wir schon erwähnt haben, um Politik. Es geht um Wirtschaft. Das Erklären von komplexen Zusammenhängen, das heißt immer auch vereinfachen. Nikolaus Nützel, das ist trotz allem ein gefährliches Gebiet. Wo ist denn da die Grenze zum Simplifizieren?
Ja, die ist nicht ganz genau zu finden, das ist ganz klar. Aber das Schöne ist ja, wenn man eine einfache Aussage trifft und jemand sagt, die ist so einfach, dass sie falsch ist, dann kann er das ja dem Buchautor auch kommunizieren, mitteilen und vielleicht überlegt sich ja der Buchautor. Und damit wäre ja auch schon mal eigentlich das erreicht, was ich gerne erreichen möchte, ist, dass die Leute drüber nachdenken und vielleicht ja auch zu dem Ergebnis kommen, nee, das stimmt jetzt ja nicht, was er da schreibt. Und das ist doch alles ganz anders.
Aber trotzdem, ich meine, das finde ich schön. Sie sagen, man kann ja eigentlich dem Verlag schreiben. Aber das Buch liegt gedruckt vor. Zum Beispiel schreiben Sie über das Kopftuch bei Musliminnen und zeigen da sehr schlüssig, warum stört es, wenn es jemand eben aus religiösen Gründen wie Musliminnen oder macht mehr Angst, wenn es so jemand trägt. Wenn man es aber zum Verkleiden bei Fasching oder Cosplay, da wo Leute andere Figuren spielen trägt, macht es überhaupt niemandem Angst. Da setzen Sie ganz auf die muslimische Schiene, sage ich mal, Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum nur die jüdische Frauen tragen auch Kopftücher, sobald sie verheiratet sind, jüdische religiöse Frauen. Diese Seite fehlt. Gibt das ein vollständiges Bild dann schließlich ab? Es sind nicht nur die Musliminnen, die Kopftücher tragen.
Da haben Sie sicherlich völlig recht. Wenn ich darüber nachdenke, könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich in mich hineinschaue, dass ich es unbewusst nicht mit reingenommen habe, sondern gesagt habe, mit Moslems haben wir ja genug. Denn gerade wenn man in Deutschland schreibt, als deutscher Autor, weiß man, dass alles, was mit dem jüdischen Glauben und mit dem israelischen Volk zu tun hat, wahnsinnig schwieriges Terrain ist. Ich fand, um das Argument zu erläutern, es jetzt nicht wichtig, vollständig zu sein, sondern ich habe mich eben darauf beschränkt, es anhand des muslimischen Glaubens zu erklären, immer wohl wissend, dass es eben Sachen gibt, wo man noch viel mehr Platz bräuchte, um zu einem Ergebnis zu kommen. Gerade die Frage, wo ist denn Toleranz erlaubt und wo nicht, wo ist sie notwendig, da gibt es oft auch keine so ganz einfachen Antworten.
Bei den jüdisch-orthodoxen Frauen, muss ich noch anmerken, die findet man nicht nur in Israel, die findet man in Deutschland, in den großen Städten wie Frankfurt, genauso wie in Zürich, in der Schweiz oder Basel. Da wäre es eigentlich als Ergänzung gedacht gewesen. Hier meinte ich Simplifizierung auch mit einem nicht vollständigen Bild. Etwas schwieriger fand ich dann die Passage, wo Sie darüber schreiben, wir wollen attraktiv sein fürs andere Geschlecht. Da gibt es diese Passage, wo Sie schreiben, für Männer attraktiv sind bei Frauen glänzende Haare, denn das gibt die darwinistische Botschaft, sie ist gesund, große Brüste. Das heißt, sie kann Nachwuchs versorgen, lange Beine, sie kann vor Raubtieren wegrennen. Und dann, als Sie darüber schreiben, was ein Mann attraktiv für eine Frau macht, dann sagen Sie etwas gar simpel, ja, wenn der Mann ein Lieber ist, überspitzt gesagt, dann reicht das schon.
Das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Ich finde das ja immer ein bisschen schwierig, diese darwinistischen Geschichten, weil wir sind ja lang drüber hinweg, dass wir irgendwie nur unsere kleine Sippe irgendwie durchbringen müssen vor den bösen Tieren. Aber das ist genau das, was man immer lesen kann von vielen, vielen Biologen. Also wie gesagt, ich möchte mir das nicht zu eigen machen, weil diese Biologen sagen, ja, große, breite Schultern sind bei den Männern wichtig, weil dann kann ich mein Weibchen verteidigen und den Stamm und die tiefe Stimme, die zeigt auch, dass ich ein toller Kämpfer bin. Aber dann ist ja die Frage, die sich der Biologe auch stellt, warum ist denn der nette Mensch, der Herr Nützel zum Beispiel, der keine 1,80 groß ist und keine ganz so breiten Schultern, warum hat er denn trotzdem ein Weibchen gefunden, um sich fortzupflanzen? Und dann kommt natürlich der Biologe und sagt, ja, weil er ja netter ist und der hat dann so die sozialen Fähigkeiten, das beweist er, der kann abends am Feuer schön reden. Was ich da erklären wollte eigentlich ist, dass man bei diesen wirklich simplifizierten Erklärungen wahnsinnig vorsichtig sein muss, weil man von dem darwinistischen Denken, das da ja immer dahinter steht, ganz schnell auch beim Sozialdarwinismus ist und bei so einem Auslesedenken und sollten deswegen wahnsinnig vorsichtig sein, uns selber und unsere eigene Gesellschaft nach irgendwelchen vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten zu betrachten, mit denen wir erklären, was in irgendeinem Ameisenhaufen vor sich geht.
Sie lösen das einfach nicht auf. Sie lassen das so stehen. Es gibt Passagen, wo Sie sehr zynisch sind und das dann auch thematisieren oder ironisch. In dem Fall, an der Stelle, die ich gesagt habe, lösen die es für mich zu wenig auf. Aber genau diese Sprache, das ist etwas, was Ihr Buch ausmacht, diese selbstironische Reflexion, die an anderen Stellen aufscheint. Das gibt eine Nähe zu den Jugendlichen. Sie nehmen beim Sprechen auch die Denk- und Erwartungshaltung der Jugendlichen ein. Wenn ich Sie bitten darf, das Kästchen zu lesen, wo es um die kleine Zwischenfrage geht.
Kleine Zwischenfrage. Irritiert davon, dass hier plötzlich von Sex die Rede ist? Na, mal ehrlich. Bisher war das Buch vielleicht noch ganz flott und stolperfrei zu lesen. Doch jetzt sticht plötzlich dieses Wort ins Auge. Sex. Das mit der Nacktheit weiter oben, das war ja schon ein bisschen eigenartig, aber jetzt Sex, sexy, sexuell. Das liest sich anders als Norm, normal, genormt, lässt einem beim Lesen stolpern. Warum? Aus dem simplen Grund, dass folgende Norm gilt. Reden und Schreiben über das eine ist auch für moderne Leute im 21. Jahrhundert mit allen möglichen Peinlichkeiten, Verboten und so weiter belegt. Oder nicht? Schon, oder? Was nur ein weiteres Zeichen dafür ist, welche unglaubliche Energie in dem einen steckt.
In dem einen, das heißt eben in der sexuellen Antriebskraft. Ich finde, an dieser Stelle merkt man sehr gut, wie sie schreiben. Sie schreiben dialogisch in einem gewissen Sinn. Sie hinterfragen ihre Antworten, ihre Erklärungen. Das scheint mir, schafft eine gute Nähe zu Jugendlichen, macht ihr Buch auch sehr lesbar. Eine andere Strategie wenden sie an bei ihrem Schreiben. Wenn Fachbegriffe fallen, dann raten Sie den Jugendlichen immer mal wieder, wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, google doch das oder schau es eben im Internet an. Warum machen Sie das?
Also ich denke, weil es eine ganz normale Strategie ist von Jugendlichen, sich weitere Informationen zu besorgen. Ich denke, es ist nicht wahrscheinlich, dass wenn ich schreibe, übrigens, hier gibt's folgende Sekundärliteratur. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nicht wahrscheinlich, dass einer dann in die nächste Stadtbibliothek fährt, sondern klüger ist, wenn er vielleicht wirklich einen guten Wikipedia-Artikel dazu erstmal durchliest, ne?
Mir ist aufgefallen bei der Lektüre, es gibt viele aktuelle Beispiele. Auch das schafft natürlich Nähe, ob da von irgendwelchen TV-Sendungen die Rede ist, ob da Dieter Bohlen eben vorkommt oder deutsche Politiker wie Philipp Rösler, ein Adoptivkind aus Vietnam, das in Deutschland Karriere macht als angesehener Politiker. Er dient Ihnen als Beispiel für Sozialisation. Darüber haben wir schon gesprochen. Christian Wulff kommt vor, weil er als Politiker im System sozusagen verloren gegangen ist, also weil er seine Rolle ausnutzte oder sie nicht mehr im Griff hatte. Das sind ganz illustrative Beispiele. Ich habe mich bei der Lektüre einfach gefragt, sind das nicht Beispiele, die auch schnell veralten?
Das ist eine sehr große Gefahr, da haben Sie völlig recht. Da merkt man mal, wie die traditionelle Verlagslandschaft natürlich noch so einen alten Rhythmus hat, ne? Also an so einem Buch wird ja über Monate gearbeitet, dann, wenn das Manuskript fertig ist. Und ich habe ja ein Beispiel für politisches Aktivsein junger Leute, gerade so die Occupy-Bewegung erwähnt, die es ja auf der ganzen Welt gab, in den USA genauso wie in der Schweiz oder in Deutschland. Aber das kommt einem jetzt bereits unglaublich weit weg vor, weil die letzten Occupy-Zelte sind halt vor ein paar Monaten geräumt worden. In der Tat, das ist eine Riesengefahr, aber der muss man sich, fürchte ich, ein bisschen stellen, wenn man auch so einen Hauch von Aktualität drin haben möchte.
Ihre eigene Haltung zu all diesen politischen Strömungen, zu Occupy, zu der ganzen Wirtschaftswettbewerbswelt, die Sie erwähnen, die drückt immer sehr stark durch. Ihre Texte sind kommentierend. Zum Beispiel, wir haben schon über Kopftücher bei Musliminnen gesprochen und Rassismus, die ganze Thematik schwingt da natürlich mit. Da haben Sie auch eine Passage dazu geschrieben und ganz, ganz deutlich gesagt, wer denkt, der kann eigentlich kein Rassist sein. Darf ich Sie bitten, Sie blättern schon, Nikolaus Nützel, diese Stelle uns vorzulesen?
Das lese ich gerne vor und bezieht sich eben auf Theorien der Gerechtigkeit des Philosophen John Rawls. Kein vernünftiger Mensch wird sich verbieten lassen, jemanden, den er liebt, zu heiraten, nur weil der eine andere Hautfarbe hat. Kein vernünftiger Mensch wird sich vorschreiben lassen, dass er bestimmte Toiletten oder auch Zugabteile benutzen muss, die für Menschen seiner Hautfarbe vorgeschrieben sind. Wer als Weißer in solchen Rassentrennungsgesellschaften lebt, mag solche Regeln vielleicht erst einmal gar nicht so schlecht finden. Denn die Rassentrennungsregeln haben, solange sie galten, in Afrika oder auch in den USA dafür gesorgt, dass die Weißen eine deutlich bessere Stellung in der Gesellschaft hatten als die Schwarzen. Doch wer unter dem Schleier des Nichtwissens über solche Fragen nachdenkt, wüsste ja nicht, ob er nicht vielleicht als Schwarzer in eine rassistische Gesellschaft hineingeboren wird. Und dann wird sofort klar, Rassismus ist nicht nur irgendwie unmoralisch, sondern schlicht idiotisch. Das Gleiche gilt für die Unterdrückung von Frauen. Und natürlich muss auch jedem mit einem Hauch von Verstand klar sein, dass es schlicht idiotisch ist, wenn Menschen verfolgt werden, etwa weil sie in einer jüdischen Familie geboren wurden.
Das sind ganz klare Worte, die Sie da benennen. Es ist schlicht idiotisch und nicht nur irgendwie unmoralisch. Haben Sie da eine aufklärerische Haltung? Wollen Sie die Leute, die Jugendlichen, dazu erziehen, Rassismus sein zu lassen?
Naja, erziehen wäre genau das, was ich nicht will, nämlich das Herantragen von Normen von außen an Leute, damit sie diese Normen in sich aufnehmen, ohne eigentlich genau zu verstehen, warum sie das machen. Insofern nicht wirklich erziehen, sondern ich will ihnen sagen, pass mal auf, du hast ein Instrument, das ist der Intellekt, der Verstand. und das Nachfragen, das kritische Nachfragen und auch die Fantasie. Die Fantasie, sich vorzustellen, wie wäre es, wenn ich zum Beispiel als Schwarzer in einem Apartheidsland geboren wäre, in einer rassistischen Gesellschaft. Oder wie wäre es, als Jude in einem antisemitischen Land geboren worden zu sein. Und wenn dann einer nur ein bisschen nachdenkt, dann weiß er eben, das ist einfach völliger Schwachsinn, zu glauben, dass das Regeln sind, auf die man eine Gesellschaft bauen kann. Das ist eigentlich der Punkt.
Also doch eben eine aufklärerische Haltung. Sie wollen
aufklärerisch, ja.
Genau, also Sie sind ein Aufklärer in diesem Sinne.
Das wäre ein Wort, das ich mir durchaus anhören würde. Ja.
Sehr deutliche Worte finden Sie auch, wie ich das kurz schon erwähnt habe, als Sie erklären, was die Wettbewerbsgesellschaft ist. Sie fangen an, erst über die 10 Gebote zu sprechen, die Moses da ja von Gott einfach bekommen hat und schreiben da ja eigentlich, hat der Platz gefehlt, es hätte noch das Wichtigste obendrauf müssen. Das oberste Gebot, sagen Sie, ist die Wettbewerbsfähigkeit. Du sollst gut abschneiden im Wettbewerb. Diese Kritik der Wettbewerbsgesellschaft, das ganze Leben dient nur dem Wettbewerb. Ist das Ihr Kernanliegen?
Auf jeden Fall, muss ich zugeben. Also, weil das kommt mir auch besonders pervers daher, weil es wird uns ja immer als rational alles verkauft, dass wir in Europa von Jahr zu Jahr höheres Wachstum in der Wirtschaft haben müssen, ein höheres Bruttoinlandsprodukt, das nur so man die Arbeitslosigkeit bekämpfen kann. Dass das aber nur geht, wenn wir alle jedes Jahr immer besser werden in unserer Arbeit, dass unsere Leute immer besser ausgebildet sind. Das ist innerhalb des Argumentationsrahmens alles in sich schlüssig. Nur die Voraussetzung dafür wird nie hinterfragt, ob vielleicht nicht das ganze Grundsystem eigentlich schwachsinnig ist, um es mal so zu sagen. Wenn jemand mal wirklich einen Schritt daneben tritt und sagt, ist das eigentlich das, was wir wollen? Wir wollen dieses Jahr 1 Million haben und nächstes Jahr 1.050.000 und das Jahr darauf 1,1 Millionen. Das kann es ja nicht sein. Da zu sagen, ihr werdet einem Stress und einem Druck unterworfen, alle Schüler, alle Berufstätigen, alle Rentner, den wir als gesetzt annehmen, aber den wir eigentlich, wenn wir ein bisschen mutig sind, auch mal hinterfragen können, müssten, das ist schon ein Anliegen, was ich habe. Das setzt sich ja aufs ganze Privatleben durch. Es geht ja nicht nur um Wohlstand, sondern ich muss ja auch schön sein. Junge Leute müssen heute schöne Zähne haben. Sie müssen schlank sein. Sie müssen toll aussehen. Das wird ihnen überall eingebimst und ich glaube, da entsteht auch wirklich Leid dadurch, dass junge Leute die ganze Zeit irgendwelche Regeln vorgekaut bekommen, die ihnen dauernd klar machen, ich bin ein Minderleister, ich bleibe hinter irgendwas zurück. Und da auch mal zu sagen, pass auf. Das kann man so machen, wir machen das heute so, aber wir könnten es auch ganz anders machen. Das ist schon eine Botschaft, die ich rüberkriegen will.
Das ist eine Botschaft, die Sie rüberbringen, sehr deutlich auch. Es geht so weit, dass Sie sogar das Schulsystem kritisieren, sagen, Noten sind nicht dazu da, dass Schüler mehr lernen, sondern Sie definieren einfach, wer oben in unserer Gesellschaft ankommt und wer halt nach unten geht oder unten bleibt. Die Jugendlichen, habe ich mich gefragt, die das lesen und die lesen, ja, ich gehe ja eh nicht gern zur Schule und die Noten, die bringen ja gar nichts. Was sollen die Ihrer Meinung nach damit machen?
Tja, das sollte jeder sich selber überlegen. Ist natürlich eine Gefahr, weil wenn man sagt, schalt deinen Verstand ein und hinterfrage alles, dann ist man natürlich ganz schnell auf dünnem Eis, weil dann ist man ja in einer sehr, sehr beunruhigenden Welt plötzlich, wenn nichts mehr gilt. Das ist ja auch der Grund, warum es Regeln gibt und Normen. Und ich sage ja auch nicht, dass die schlecht sind. Wir brauchen Normen und wir brauchen Regeln, weil ohne dieses Gerüst wird der Mensch ruckzuck wahnsinnig. Eine Gesellschaft, die keine Regeln kennt, wo ich nicht weiß, was soll ich denn als nächstes tun, treibt die Leute in den kollektiven Wahnsinn. Das will ich eigentlich nicht jungen Leuten anraten. Aber wozu ich sie eben ermutigen möchte, ist zu sagen, schau mal nach, wirst du von außen gesteuert? Oder kommt die Steuerung deines Lebens von dir selber raus? Hast du das, was du machst, wirklich von dir innen heraus mitentwickelt? Angenommen, schauen Sie, ich trage Krawatten, wenn ich mit Leuten rede bei Interviews. Nicht, weil die mir so gut gefallen, sondern ich weiß, es gehört halt dazu. Aber das ist dann eben auch meine Entscheidung gewesen irgendwann. Und das ist das, was ich ganz gerne rüberbringen möchte, zu sagen, sieh zu, dass du autonom handelst aus dir selbst heraus, weil das ist dann die einzige Stärke, die dich auch wirklich durchs Leben tragen kann.
Ihr Buch heißt Ihr schafft mich mit Ausrufezeichen. Das meint natürlich einerseits, ihr schafft mich als Gesellschaft, definiert ja, wer ich bin, aber ihr schafft mich auch, ihr macht mich in einem gewissen Sinn fertig, wegen all dieser Normen. Und dann heißt es im Untertitel, wie andere dein Leben bestimmen und wie du dein Leben selbst bestimmen kannst. Dieses, wie du dein Leben selbst bestimmen kannst, kommt eigentlich im letzten der 20 Kapitel zum Ausdruck. Da machen Sie, Nikolaus Nützel, eine Art Aufruf. Sie sagen, verändert die Gesellschaft, denkt eben nicht nur, rebelliert auch, rebelliert gegen das Bestehende. Das ist ein Vorrecht der Jugend. Die Jugend, die schrumpft, es gibt immer mehr Alte, ist etwas mager, 4 Seiten am Schluss von über 200.
Ja, wobei, ob ich jetzt zur Rebellion aufrufe, weiß ich nicht so. Also ich würde wirklich mir eher wünschen, dass ich sage, passt mal auf, ich hätte hier eine Idee, guckt mal, ich habe hier so ein Handwerkszeug, ein kleines Instrument, das heißt Verstand, den habt ihr übrigens auch. Guckt mal nach, wo der rumliegt, nehmt ihn mal in die Hand und schaut mal, was ihr damit anstellen könnt. Was dann hinterher dabei rauskommt, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also ich habe jetzt auch echt nicht vor zu sagen, hey, ich habe vor 30 Jahren, als ich jung war, mir die Haare lang wachsen lassen und bin auf Demos gegangen und meine Freundinnen, die haben Indienkleider getragen, weil ihre Mütter das nicht gemacht haben. Macht das alles so wie wir, dann ist alles gut. Das ist nicht mein Ansatz. Ich fände es wirklich ganz interessant zu schauen, was passiert denn, wenn junge Leute einfach nachdenken und nicht besinnungslos das nachmachen, was die Mehrheit der Alten, und das ist ja eins der Probleme, es gibt ja so furchtbar viele alte Menschen, wie auch mich, das
gut, mit Mitte 40 zählt man noch nicht ganz zu den Alten, würde ich mal sagen. Wenn ich Sie schon unterbrochen habe, die Alten, die kriegen wirklich ihr Fett weg. Sie schreiben sogar noch später formuliert von einer Verspießerung der Gesellschaft und meinen mit Verspießerung, wenn ich Sie richtig verstehe, das Bewährte über Jahrzehnte so belassen, ohne dass eben eine Jugend gibt, die dagegen, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, rebelliert.
Also das ist eine der Erkenntnisse, die mir beim Schreiben dieses Buches erst richtig bewusst geworden sind. Was es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, ist, dass die jungen Leute bei weitem in der Minderheit sind, wie es jetzt in Europa der Fall ist. Und darüber wird, finde ich, viel zu wenig nachgedacht, was das bedeutet, wenn wir mal davon ausgehen, dass junge Leute eine Art Hefe sind, die Entwicklungen voranbringt, müssen nicht immer gute Entwicklungen sein übrigens. Ne? Es gab auch sehr viele junge Nazis in den 30er Jahren in Deutschland, das will ich nicht sagen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Jugend eine Hefe ist, die irgendwie Veränderungen voranbringt, haben wir heute eine historisch absolut einzigartige Situation, dass diese Hefe einen so geringen Anteil an der Gesellschaft ausmacht wie noch nie. Da weiß ich gar nicht, was das bedeutet, aber mein Appell an diese jungen Leute ist, dass sie sich dessen bewusst sein müssen, dass sie vielleicht noch viel mehr Energie investieren müssen, damit sich ein bisschen was verändert, als es noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war, wo es einfach mehr jüngere Menschen gegeben hat.
Soll dieser Appell von Ihnen ankommen? Herzlichen Dank, Nikolaus Nützel, für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Nikolaus Nützel ist Autor des Jugendsachbuches »Ihr schafft mich, wie andere dein Leben bestimmen und wie du dein Leben selbst bestimmen kannst«. Es ist erschienen beim Verlag CBJ. Das war eine Reflexe-Sendung von Noemi Gradwohl.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.